بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعل رمضان هذا العام عتقا لرقابنا من النار. اللهم اجعله مغفرة لذنوبنا، وسترا لعيوبنا، وتفريجا لكروبنا. اللهم اجعله عزا ونصرا للمستضعفين من أمتنا. اللهم اجعله فرجا قريبا يا رب العالمين. أعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وما زلنا بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 19، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر بيد الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum nächsten Tag, weil ich das beste Wort ist, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder mit der Fortsetzung unserer segensreichen Vortragsreihe, und so sind wir angekommen beim 19. Vortrag. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بملخص سريع حتى تكون الحلقات موصولة، فما زلنا بين يدي إجابة على مسألة عرضت على المصنف رحمه الله، كيف أجدد أمر ديني؟ فأجاب المصنف على سائله بسؤالين لابد أن تسأل نفسك: هل تعرفين الله؟ السؤال الثاني: هل تعرفين القرآن؟ فإن أجابت عندها تتمكن من تجديد دينك. وبدأ المصنف يعرفنا على القرآن أولا، لماذا؟ لأنه متن الرسالة، ومن أراد أن يعرف الله فلا بد أن يتعرف على الله من خلال آياته الشرعية ومخلوقاته، من خلال آياته الشرعية أي القرآن، من خلال مخلوقاته أي مصنوعاته في الكون. فبدأنا نتعرف على القرآن، واكتشفنا إن الكثيرين منا لا يعرفون القرآن، وما أبرئ نفسي، لأن من عرف القرآن حقا عرف منزلته وقدره وشرفه عندها سوف يعرف ربه، ومن يعرف ربه كان من أشد الناس اتباعا له، فينفذ أمره ويجتنب نهيه ويصدق خبره وينصر دينه وشرعه. وبعد أن تعرفنا على القرآن بدأنا نتعرف على الله من خلال القرآن، وقلنا لكي تتعرف على ربك لابد أن تعرف نفسك أنك مخلوق، والمخلوق له خالق. فبدأنا نقف مع قضية أنك مخلوق، فبدأنا نتعرف على سنة الله في الخلق وكيف خلق الإنسان على أطوار ومراحل. آدم خلق على أطوار ماء، تراب، طين، حمأ مسنون، صلصال كالفخار، الروح. ذرية آدم كذلك على أطوار: نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، ثم الروح. وقلت وأقول أن هذا التدرج في الخلق وهذه الأطوار والمراحل تعلمنا أمرين: الأول الصبر مع الرفق وعدم العجلة إلا في طاعة الله من باب وعجلت إليك ربي لترضى، أما في شؤون الدنيا وأمورك قاطبة عليك أن تتعلم الصبر والرفق وعدم العجلة. الأمر الثاني إن احنا نتعلم سنة التدرج. سنة التدرج يعني في مقام التربية يبقى نربي شيئا فشيئا حتى نصل بالمربى إلى الكمال. بتربي طفل صغير، أيوة، تبدأ تتدرج به، تعلمه شيئا فشيئا، تتعهده حتى ينشأ على حسن الخلق وعلى القيم وعلى المنهج. كذلك في أمر الدعوة هتدعو، نعم، تبدأ رويدا 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 شيئا فشيئا. فالربانية أن تعلم الناس صغار العلم قبل كباره، وده التدرج. وبدأنا نقف مع قضية التدرج لأهميتها، فبينا منهج الإسلام في قضية التدرج، كيف نزل القرآن مفرقا، كيف النبي علم أصحابه التدرج في باب الدعوة إلى الله تعالى. ثم بدأنا نقف أمام موضوع من الأهمية بمكان، وهو التدرج الدعوي من خلال منهج النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. الدرس الماضي كنا بنتكلم عن المرحلة الأولى من مراحل التدرج الدعوي في حياة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. المرحلة دي كانت مرحلة الإعداد للرسالة ونزول الوحي. الإعداد للرسالة ونزول الوحي، وفصلنا في هذا الباب. في هذا اللقاء هننتقل إلى المرحلة الثانية من مراحل الدعوة، وهي الدعوة في منهاج النبوة. بدأت بالدعوة في السر، دي مرحلة مهمة أوي. والنهاردة نتعرف على مرحلة الدعوة سرا، وده من باب التدرج، لأن فترات الاستضعاف محتاجة لصبر، محتاجة لعدم عجلة، محتاجة لسنة التدريج. وده اللي فعله النبي، وما فعل النبي هذا الفعل إلا بوحي، لأن الله تعالى قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب كيف بدأ النبي هذه المرحلة الدعوية؟ هذا ما سوف نفصله في هذا اللقاء بعد أن نترجم المترجم.
Liebe Geschwister im Islam, ich versuche es kurz zusammenzufassen, also nicht so viel Zeit diesbezüglich opfern. Und zwar geht es um eine kurze Wiederholung von all dem, was wir in den letzten Unterrichten gemacht haben bezüglich den Geschwistern, die diese Vorträge immer besuchen. Yani für die wird es eine Wiederholung sein. Und für die anderen Geschwister, dass sie wissen, wo der Anschluss heute in Stand stattfindet. Wir haben damit begonnen, ganz am Anfang der Erläuterung dieses Buches, dass wir gesagt haben, dass eine fragende Person zum Sheikh gekommen ist, zum Autor des Buches gekommen ist und ihm die Frage gestellt hat: Wie erneuere ich meine Religion? Und wir haben erwähnt, dass damit gemeint ist: Wie erfrische ich meine Religion? beziehungsweise wie halte ich meinen Iman frisch, wie erneuere ich ihn. Und so hat er ihm geantwortet und ihm gesagt, um diese Angelegenheit zu klären, musst du dir zwei wichtige Fragen stellen. Und die erste Frage ist, O Nefs, ja, nee, dass du dich selbst fragst, O Nefs, kennst du Allah? Und ja, Nefs, kennst du den Koran? Wir haben erwähnt, liebe Geschwister, dass es wichtig ist, dass für denjenigen, ja, der Allah subhanahu wa ta'ala anbieten möchte und auf dem geraden Weg sich begeben möchte, dass es ausschlaggebend ist, dass man sich die Frage stellt, ob man überhaupt Allah subhanahu wa ta'ala kennt, wie es sich gebührt, ihn zu kennen, und ob man den Koran, das Buch Allah subhanahu wa ta'ala, kennt. Diese Verkopplung hier von Koran, von der Kenntnis über den Koran und der Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, ist sehr, sehr wichtig und ausschlaggebend für die Fortsetzung dieser Vortragsreihe. Und zwar haben wir gesagt, dass derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen möchte, dass es keinen Weg daran vorbeiführt, dass er sich mit dem Koran beschäftigt. Denn aus dem Koran entnommen, nimmt er die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben gesagt, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen, und zwar mit zwei wichtigen Zeichen. Einmal die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Umgebung, in der Umwelt, die wir wahrnehmen, und einmal die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, die im Koran niedergeschrieben sind. Danach haben wir gesagt, dass es wichtig ist, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala kennengelernt haben, yani wir haben uns nur mit dem Koran beschäftigt, wir haben jetzt die Kenntnis über den Koran, wir haben yani Allah subhanahu wa ta'ala erkannt, aus den Zeichen des Koran, aus den Zeichen der Umgebung, die wir wahrnehmen, dass dies all darauf hindeutet, dass es nur einen Schöpfer für diese Angelegenheit geben kann. Nun haben wir Allah subhanahu wa ta'ala kennengelernt. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns die Frage stellen, wie geht es weiter? Und so hat der Sheikh erwähnt, dass sobald man Allah subhanahu wa ta'ala kennengelernt hat, dass es wichtig ist, dass man sich selbst fragt, wer bist du eigentlich? Und jetzt haben wir den Koran kennengelernt, wir haben Allah subhanahu wa ta'ala kennengelernt, aber jetzt gilt es dir die Frage zu stellen, wer bist du? Und so sind wir darauf gekommen, auf Surat al-Mu'minun, yani die Verse, die wir erläutert haben, in denen Allah subhanahu wa ta'ala die verschiedenen Stufen der Erschaffung des Menschen erwähnt. Ja, in denen Allah subhanahu wa ta'ala die verschiedenen Stufen der Erschaffung des Menschen erwähnt. Danach haben wir gesagt, dass es wichtig ist, dass wenn wir wissen, yani jeder von uns hat sich nun mit sich selbst beschäftigt und er weiß, woher er kommt und er weiß, wie er erschaffen worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala, danach ist es wichtig, dass wir zu dieser Erkenntnis kommen, wenn ich nun ein Geschöpf bin und ich wurde erschaffen, dann ist es auch so, dass es jemanden gibt, der für all dies verantwortlich ist. Und zwar, dass es dafür einen Erschaffer gibt, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn du dir selbst ansiehst und Kenntnis über dich erlangt hast und diese Kenntnis bekommen hast, dass du ein Geschöpf bist, dann ist es yani die Regel, dass es für ein Geschöpf auch einen Schöpfer gibt. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Danach, liebe Geschwister, haben wir weitergemacht und wir haben erwähnt, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen auf diese verschiedensten Art und Weise erschaffen, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala in der Lage ist zu sagen, sei und es ist. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala dazu in der Lage ist, dass er zu einer Sache sagt, sei und sie wird. Und so haben wir erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen auf diese verschiedenen Stufen erschaffen hat, damit er uns eine gewisse Lehre beibringt. Und zwar, wie der Sheikh erwähnt hat, Sunnat Tadrij, yani die Angelegenheit und die Natur einer Sache, die verschiedene Etappen hat. Yani dass der Mensch in verschiedenen Etappen erschaffen worden ist. Und aus dieser Erschaffung des Menschen, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn erschaffen hat, entnehmen wir ebenfalls die Art und Weise der Da'wa. Und so sehen wir, dass in der Da'wa, liebe Geschwister, sei es jetzt zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder aber auch heute, aber wenn wir speziell über die Da'wa zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen, so sehen wir, dass dies auch verschiedene Stufen hat. Und zwar die erste Stufe war gewesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn darauf vorbereitet hat. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn auf die Offenbarung vorbereitet hat. Ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala, und die haben dies in den verschiedenen, in den letzten Unterrichten erwähnt, mashallah, rote Hosen. Das haben wir in den vergangenen Unterrichten erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam darauf vorbereitet hat, bevor überhaupt die erste Offenbarung kam. Und wir haben die verschiedenen Schritte erwähnt von dem letzten Unterricht, wie die Art und Weise bzw. die Methodik der Da'wa ist, welche verschiedenen Stufen wir haben. Im Vergangenen haben wir darüber gesprochen, um genau den ersten Punkt, und zwar die Vorbereitung auf die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Heute, inshallah, werden wir über den zweiten Schritt sprechen, über die zweite Etappe, und zwar ist dies der Aufruf zu Allah subhanahu wa ta'ala im Verborgenen. Yani die Da'wa zu Allah subhanahu wa ta'ala, aber noch im Verborgenen, nicht offenkundig, dass sie jeder mitbekommt, sondern im Verborgenen zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrufen. Und das ist auch der Punkt, an dem wir heute inshallah weitermachen werden.
في هذه المرحلة وهي مرحلة الدعوة إلى الله تعالى سرا يجي لنا سؤال بماذا بدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوته؟ ده سؤال مهم حتى نتعرف على منهاج الأنبياء. الآن النبي أصبح نبيا رسولا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فبماذا بدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوته؟ لا شك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بدأ دعوته بما بدأ به جميع الأنبياء والرسل دعوته، دعا إلى توحيد الله رب العالمين، ودي بداية أي دعوة، الدعوة إلى التوحيد الخالص. الله تعالى يقول في سورة الأنبياء في الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه بداية أي دعوة للأنبياء والرسل، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى العبودية الحقة لله رب العالمين. فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه إلى هذا الباب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دي البداية. يبقى أي دعوة تخالف هذا المنهج يبقى دعوة بدعية، أي دعوة لا تستند إلى العقيدة الصحيحة أولا، إلى التوحيد الخالص أولا، إلى تنقية معتقدات الناس من الشوائب والانحرافات، فهي دعوة بدعية منحرفة عن المنهج. لأن منهج الأنبياء ومنهج الرسل الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين. وما أرسلنا من قبلك، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه البداية يا إخوة. يبقى بدأ النبي دعوته بدعوة التوحيد، أي تعبيد الناس لربهم جل جلاله. الجاهلية الأولى كانت تعلم توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يعلمون هذا، وما فيش حد نازع في هذا الباب إلا القليل من الخلق، ومن جحدوا هذا الباب جحدوه جحود لسان لا قلب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ممن جحدوا بها فرعون الذي قال كما يحكي القرآن: أنا ربكم الأعلى. خلاص قال باللسان، فالقرآن يرد يقول عن فرعون وقومه: وجحدوا بها، أي بالربوبية، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. النفس تعلم أن الرب هو الله الخالق المالك المدبر. إذن هذا الباب لم ينازع فيه إلا القليلين جدا من الخلق، وقلت أن إنكارهم للربوبية إنكار إيش؟ لسان فقط. القلب يؤمن بأن للكون خالقا. ده حتى ملحدي اليوم في العصر الذي نعيشه يقول لك أنا لا ديني، أنا ملحد. يعني ملحد يعني لا يعترف بوجود الله عز وجل، صح؟ موجودون هؤلاء أليس كذلك؟ بلى، هؤلاء في قرارة أنفسهم يعلمون أن للكون خالق. أجريت بعض الدراسات العلمية الحديثة طبيا، اكتشفوا يعني أجروا التجارب على الملحدين، فوجدوا أمرا غريبا. عندما يذكر أمام الملحد لفظ الجلالة الله، يدب الفزع والخوف إلى أعصاب المخ في مركز معين كده بتاع الخوف. لما يسمع الملحد لفظ الجلالة الله وإن أنكره ظاهرا، يقول لك بيحدث عنده ذبذبات تدل على شدة خوفه وفزعه، لأن النفس تعلم أن للكون خالقا. هذه الفطرة. لكن هو جحد جحود لسان، جحود ايه؟ لسان. يبقى الباب ده لا ينازع فيه الا القليل. ومن ينازع فيه ينازع النزاع لسان فقط، إنما القلب والنفس توقن أن للكون خالقا وإن أنكر اللسان ظاهرا. هذه واحدة. إذن الأنبياء لم يأتوا من أجل هذا النوع من التوحيد، لأن هذا النوع لم ينكره جاهلية العرب أبدا. يعني أبو جهل كان يعلم أن للكون خالقا بدليل قول الله تعالى: ولئن سألتهم أيام محمد، اسألهم كده لو سألت الجماعة المشركين دول، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ده حتى لما ناقشهم القرآن في قضية الأصنام اللي بيعبدوها كان قولهم إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقربونا إلى الله زلفى، يعني هو بيعبد صنم ليه؟ الصنم يعني واسطة بيني وبين الله، وسيلة قربني من الله، زي الجماعة بتوع القبور والأضريحة، رايح عند سيدي فلان ليه؟ سيدي فلان ده واسطة بيني وبين نفس الشرك. هو هو لم يتغير، دول كانوا بيعبدوا حجر، دول بيعبدوا قبر، هي هي ما اختلف. ولذلك لما جاء حسين والد عمران رضي الله عنهما، صحابيان جليلان، سيدنا عمران بن حسين وأبوه حسين، حسين سأله النبي يوما: يا حسين كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. ستة أصنام في الأرض بعبدهم، وفي إله فين؟ في السماء. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فدول يعني الوسائط بيننا وبين ربنا. طيب، قال له النبي: يا حسين، من من السبعة لرغبتك ورهبتك؟ يعني لما يكون لك مطلب عزيز قوي، أو عندك رهبة من شيء وخايف قوي، بتفزع لمين من السبعة دول؟ قال: للذي في السماء. للذي في السماء تحت حجارة، روح كلم الحجر قل له الحقني، واحد هيموتني، اللي هيجي لك يروح مكسر لك كمان الصنم بتاعك مثلا. لا يتحرك الصنم، لا يسمع، لا يبصر، لا يتكلم، ما ينفع. يبقى عند الرغبة والرهبة نروح لله السماء. هذه المنطق والعقل والفطرة السليمة تنادي وتنطق بالوحدانية. طيب، قال له النبي: يا حسين، إذن اعبد الذي في السماء أمنحك دعوتين. شوف جمال الدعوة يا إخوة، الدعوة محتاجة حكمة. كيف تصل لقلوب الناس؟ كيف يصل الحق للقلوب؟ بحكمة، بجمال كلمة. قال: اعبد الذي في السماء أمنحك دعوتين. قال حسين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. إن الجماعة دول يا إخوة كانوا أصحاب عقول، أصحاب لغة. فقال له النبي: يا حسين، قل: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، دعوتان. ويا حبذا أن نحرص عليهما، اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، فيهما سلامة الدين والدنيا. اللهم ألهمني رشدي، الرشد بمعنى إيه؟ التوفيق والسداد للحق اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا. طيب، وقيني شر نفسي، البعد عن أي شهوة مضلة أو تؤدي للانحراف والوقوع في العصيان أو في البدعة والضلال. يبقى بتحفظ نفسك من الانحراف بأن تلجأ إلى ربك داعيا أن يلهمك الرشد وأن يقيك شر النفس. الشاهد هنا أن الجاهلية الأولى لم تنازع في توحيد الربوبية، إنه خالق، إنه مالك، إنه رازق سبحانه، ما نازعوا في هذا. إما النزاع كان فيه، كان في توحيد الألوهية، أنه يعبد وحده، هي دي المشكلة. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، ما ينفع. كيف؟ واضح؟ فنزعوا في دي، لذا جاء النبي بهذا، بتوحيد الألوهية، أي المعبود الذي يستحق العبادة هو الله بس، لا صنم من حجر ولا شجر ولا بشر ولا إله واحد أحد، يبقى المعبود بحق هو الله. وبدأ يعرفنا على أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، لأن من عرف أسماءه وصفاته أحبه وتعبد له بأسمائه وصفاته جل جلاله. إذن بداية الدعوة كانت الدعوة للتوحيد يا إخوة، ودي مهمة قوي. ولذلك النبي حتى علمنا المنهج ده في تربية أولادنا، قال أول ما يفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. هذه البداية. البداية لما نزل المولود كان قبل النزول وقبل الحمل كان في حسن اختيار، اختيار زوجة دينة عندها دين، فاظفر بذات الدين تربت يداك ليه؟ عشان هنربي جيل، يبقى لازم الزوجة تكون نقية تقية دينة، مش أي زوجة. أنا أختار لابني أما، يبقى لابد أن أحسن الاختيار. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، يبقى لازم ولي الأمر يختار لابنته رجل صاحب دين وخلق. هنبني بناء هيكون له ثمار، خلاص؟ طيب يبقى اخترنا للأم الصالحة، بدأنا نطعمها الحلال لأنها يأثر فين؟ في حملها. ألا تعلم أن الجنين داخل الرحم يتأثر بالمطعم والمشرب، حتى يتأثر بالأصوات من حوله، يتأثر بالهدوء وبالغضب، بالرفق وبالحنان والرحمة، وأيضا بالقسوة، قسوة الأم أو قسوة الأب، رحمة الأم أو رحمة الأب، لتربية للطفل هو فين؟ هو داخل الرحم. وذلك يقولون إن الأم الهادئة بطبعها الذاكرة لربها كثيرة الإنصات للقرآن أو القراءة للقرآن تؤثر قراءتها في تهذيب وتربية جنينها داخل الرحم. يا الله، ينشأ الجنين بعد ما ينزل محبا للمنهج، محبا للقرآن، محبا لسماعه. ليه؟ لأنه فترة الحمل الأم دايما بتذكر ربنا، الأم دايما بتسمع القرآن، الأم دايما بتقرأ القرآن، الأب دايما ذاكر لله، الأم هادئة مش عصبية. يعني أنت تقول أنا عندي ولد مش متحمله، أيوة هو أخذ من أمه وأخذ منك عندما كان جنينا. الأم دايما متعفرطة، دايما متعصبة، دايما بيتأثر اللي جوه ده، يطلع الواد يفرتك كل حاجة حوالين منه، يقول لك الواد ملوش غير التكسير. آه ما هي كانت بتكسر برضه، سمع التكسير وهو داخل الرحم، سمعها تكسر كوباية، تكسر مش عارف طبق، سمعها تخبط في الحيطان، تخبط دماغها في الحيطة، شايف الواد وحاسس فطلع الواد حب، وعنده حب التحطيم وحب التكسير، ما شافش رحمة، ما شافش رفق، ما شافش هدوء، ما سمعش ذكرا لله رب العالمين. ودي قضية ننتبه لها، ده حتى الجنين يتأثر برائحة الدخان وهو داخل الرحم. يا الله، أيوه انتبه لهذا. هيبدأ ينزل بأمر الله، النبي يعلمك تقول في أذني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، توحيد. هذه بداية التربية، توحيد عقيدة. هيبدأ يتكلم، لأنه بعد سنة ونص كده ولا سنة وشوية يبقبق ويمأمأ، يبقبق يعني يقول بابا، ويمأمأ يعني يقول ماما، كما قال علماء اللغة في البأبأة والمأمأة. وعلى فكرة لفظة عربية، ولا حرج إن الولد يقول بابا ويقول ماما، يقول أبي يا أخي الله يهديك، ما يقول بابا ما فيش مشاكل، لها أصل لغوي، لها أصل عند السلف، ما تقعدش تنكر كده بلا علم، الله يبارك لك، ولا فيها تشبه بالغير ولا شيء، بل بالعكس ده ربما هم من تشبهوا بنا، إن هم ما عندوش كلمة بابا دي، ده خدها من عندنا، سيبك من بابا بتاعهم كرئيس الجنة، سيبك من الكنيسة وكلام ده، لا 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 لا، هو عنده دادي، صح؟ دادي، مش بقول كده؟ بالألماني اسمها ايه؟
بابا.
بابا خدوها من عندنا، ايه رأيك؟ فإذا البأبأة كما جاء في لسان العرب في قواميس اللغة يقول يبأبئ بأبأ يعني قال با با، يمأمئ يعني قال ما ما. نقول لك لما يبدأ يبأبأ ويمأمئ انت تعلمه لا إله إلا الله، يا الله، عقيدة منهج. أول ما يفصح الغلام علموه لا إله إلا الله، مش حفظوه إعلانات التلفزيونات، وإحنا على أبواب رمضان ودلوقتي بنستعدوا للحرب المعلنة على الصائمين والقائمين في رمضان بالأفلام والمسلسلات والعري والسفور والرقص والغناء، ولا يرعون حرمة الشهر المبارك، فإلى الله المشتكى هداهم الله. يبقى أنت لازم تقاطع هذا كله في رمضان، اغتنم رمضان، إياك أن يتفلت منك رمضان إلا بمغفرة للذنوب وعتق للرقبة من النار. فنقول لك نعلم الولد التوحيد، نعلمه لا إله إلا الله، فكانت بداية الدعوة توحيد، هذا هو من. طب كيف بدأ يعلم الناس التوحيد؟ نقول بدأ متخفيا، صلى الله عليه وسلم بدأ سرا لمدة 3 سنين، تخيل، عشان يعلمنا عدم الاستعجال، عدم الاستعجال. يا عم الشيخ انت بقالك 2 سنين بتشرح الرسالة دي بتاع بلاغ الرسالة القرآنية، صح؟ من رمضان الماضي، وخلاص أسبوع ورمضان يدخل علينا، مش أيوة ما تستعجلش، ولو قعدنا 2 سنين تاني اصبر. هكذا يؤخذ العلم واحدة واحدة، شريط باي شريط، خوش شريط أندر نخدم أينس نخدم أندر، وهكذا للغة الأدب، واحدة 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 واحدة، ما تستعجلش، ما تعملش زي صاحبنا اللي كان في شيخ بيعلمهم التوحيد والعقيدة. الشيخ قاعد يدرس كتاب العقيدة 3 سنين، كل ما يدخل عقيدة توحيد، فأحدهم كده يعني كأنه مل، هلا عم الشيخ بقالنا 3 سنين بندرس عقيدة والنبي لا تشوف لنا حاجة تانية. قال له والنبي هديك وقعت في الشرك، ده انت محتاج 10 سنين توحيد تاني. 3 سنين توحيد وما تعلمش التوحيد، طب نغير ازاي؟ بقول له والنبي يا عم الشيخ، طب هو يجوز الحلف بالنبي؟ والنبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، وفي روايه من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك او كما قال النبي، يعني لسه ما تعلمش التوحيد في 3 سنين وعايز يغير، لا ده احنا لازم ندرس التوحيد كمان 10 سنين لمثلك. فنقول لك اصبر ولا تتعجل، النبي ظل 3 سنين يعلم الناس التوحيد متخفيا. كيف نتعرف الآن بعد أن يترجم المترجم؟
Also liebe Geschwister, da machen wir jetzt dort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, wie in der Einführung erwähnt. Und zwar haben wir gesagt, dass wir heute inshallah darüber sprechen, über den zweiten Schritt der Da'wah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und zwar die Da'wah im Verborgenen. Die Da'wah im Verborgenen. Bevor wir damit, ja, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir uns die Frage stellen, wie hat die, oder mit was hat die Da'wah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angefangen? Ja, wenn wir sagen, wir reden über die Da'wah im Verborgenen, dann ist es natürlich zu wissen, mit was hat denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam überhaupt angefangen mit der Da'wah? Ja, wir haben erwähnt, liebe Geschwister, in den vergangenen Unterrichten, damit das Ganze nicht zu trocken rüberkommt, ja, aus diesen Lehren, aus der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, entnimmt jeder Einzelne für sich wiederum diese Vorzüge, die er dann lernt für sein Leben, für seinen Umgang mit den Menschen, für seine Art und Weise zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen. Das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, mit was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angefangen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister, hat angefangen, um zum Tawhid zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der sinngemäßen Übersetzung des Koran in Surat Al-Anbiya, Vers 25. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, yani zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so sagt er ihm, und wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, den wir nicht als Weisung eingegeben hätten. Es gibt keinen Gott außer mir, so dient mir. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier in diesem Vers zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und wir haben vor dir, yani, o Muhammad, wir haben vor dir ja keinen Gesandten gesandt, den wir nicht die Weisung eingegeben hätten, yani, den wir nicht die Weisung, den Befehl eingegeben hätten, damit sie zu was aufrufen, dass es keinen Gott gibt außer mir, so dient mir. Yani, zusammengefasst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Auftrag, und genauso wie jeder Gesandte vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er zum Tawhid, yani zum Monotheismus, zum Ein-Gott-Glauben zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft. So dient mir. Die Art und Weise ist jetzt, lässt sich unterscheiden, was ist mit Tawhid gemeint. Yani, wenn wir sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Auftrag von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, über den Tawhid zu sprechen. Was ist damit gemeint? Bei vielen unter uns, yani, oder sagen wir so, müssen wir ein bisschen weiter ausholen, dass es verschiedene Arten des Tawhid gibt. Ja? Eine Art des Tawhid war selbst bei den Kuffar zur damaligen Zeit, yani, bekannt. Und zwar den Tawhid in der Art und Weise von Rububiyya, yani in der Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn wir sagen Tawhid, dann übersetzen wir das mit, yani, in Anführungszeichen, Allah subhanahu wa ta'ala einzig sprechen. Ja? Das heißt, es gibt den Tawhid Rububiyya, bedeutet Allah subhanahu wa ta'ala einzig sprechen in seiner Herrschaft. Und dann gibt es Tawhid al-Uluhiyya, das ist das, worüber wir uns inshallah näher, was wir näher betrachten werden. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala einzig sprechen in der Anbetung. Und dieser Tawhid, diese Art des Tawhid, dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig spricht in seiner Herrschaft, das war bekannt bei ihnen gewesen. So heißt es im Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung des Koran sagt, und wenn du sie fragen würdest, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, so würden sie wahrlich sagen, Allah. Yani, was ist jetzt das, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam anfangen soll? Yani, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm sagt, wenn du sie fragen würdest, yani, wenn du die Kuffar fragen würdest, wer hat denn die Himmel und die Erde erschaffen? Und ihre Antwort wird sein, Allah. Yani, zu was sollte er sie dann aufrufen, wenn diese Art und Weise schon dabei war? Und zwar ist es, Allah subhanahu wa ta'ala einzusprechen in der Anbetung. Und das ist genau das, was ja nicht vorhanden war. Ja? Yani, wir haben gesagt, dass ja Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du sie gefragt hättest, yani, wie wenn du heute zu jemandem sagst, yani, wenn du ihn fragen würdest, wer hat die Himmel und die Erde erschaffen, er würde sagen Allah. Das heißt, diese Tawhid al-Rububiyya, Allah subhanahu wa ta'ala Einzug zu sprechen in seiner Herrschaft, das war bei ihm vorhanden. Genauso wie die Kuffar damals gesagt haben, yani in der sinngemäßen Übersetzung des Koran, und wir beten sie nur an, damit sie uns näher zu Allah bringen. Yani, wenn man sie fragen würde, weshalb betet ihr diese Statue an oder dieses Holzteil oder wie auch immer, dann wäre ihre Antwort, wir beten sie nur an, damit sie uns näher zu Allah subhanahu wa ta'ala bringen. Das heißt, liebe Geschwister, der Glaube, der war da gewesen, dass es jemanden gibt, zu dem sie möchten. Aber die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, das war genau das. Yani, die Kuffar damals, wenn wir sagen, sie haben die Götzen angebetet, diese Art, yani, finden wir auch heute. Und zwar Leute, die Gräber anbeten. Und das ist heute sehr weit verbreitet. Yani, in unseren Heimatländern beispielsweise, egal wo du herkommst, bei dem einen natürlich mehr als bei dem anderen, ist das sehr weit verbreitet. Und wenn du, ich habe persönlich selbst schon diese Erfahrung gemacht, wenn du sie fragen würdest, yani, warum betest du oder warum gehst du, kaufst du dir eine Ziege und dann gehst du zu diesem Grab und dann schlachtest du die Ziege dort und du betest das Grab an, yani, du verbringst deinen Tag dort und du machst Dua und so weiter. Wenn du sie fragen würdest, yani, warum machst du das, dann würde er dir sagen, er ist eine Verbindung zu Allah. Ja, dieser Tote, dieser Wali oder dieser Salih, dieser Rechtschaffene, der da im Grab liegt, er ist eine Verbindung zu Allah. Das heißt, er redet sie sogar dahingehend aus, dass er sagt, ich bete ihn nicht an, sondern ich bitte durch ihn Allah subhanahu wa ta'ala.
Das heißt, wie der Sheikh erwähnt hat, das war damals aktuell und das ist heute aktuell. Ja, und genauso sehen wir, dass ein Gefährte, yani nachdem er natürlich den Islam angenommen hat, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, ja Hussein, yani wie viele Götter betest du an? Und dann sagte er ihm, ich bete 7 Götter an. Bevor wir jetzt weitermachen mit dieser Aussage, schauen wir uns kurz an, wenn wir über die Da'wah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen, schauen wir uns die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an. Yani, jetzt gibt es eine Person, von der du selbst weißt, yani, dass er mehrere Götter anbetet oder Götzen. Und das ist genau das, was ich erwähnt habe. Yani, in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir vieles. Nicht nur, wenn wir sagen, die Da'wah war geheim und sie hat angefangen mit den Angehörigen und so weiter und so fort, sondern auch die Art und Weise der Da'wah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dass er zu jemandem hingegangen ist, wo er weiß, dass er mehrere Götter anbetet und fragt ihn, ja Hussein, wie viele Götter betest du an? Und er antwortet ganz selbstverständlich, ich bete 7 Götter an. 6 sind auf der Erde und einer ist im Himmel. Ja, nee, guck dir diese Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Denn das, was wir heutzutage oft falsch machen, ja, nee, diejenigen, die vielleicht, ja, nee, derjenige unter uns, der vielleicht schon gefestigt ist in der Religion oder wie auch immer, und er versucht, andere Menschen zum Islam einzuladen. Das, was wir oft falsch machen, ist, dass wir das falsche Mittel benutzen, um ihn zu erreichen. Ja, bedeutet natürlich nicht, dass alles rosig ist und man sollte yani, ihm alles schön machen, was er will. Yani, Hauptsache, er kommt in den Islam. Ja, das ist natürlich nicht damit gemeint. Aber das Problem ist oft, dass wir die falschen Mittel benutzen, um ihn heranzulocken. Yani, guck dir an, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, da ist jemand, der betet 7 Götter an. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt ihm, wie viele Götter betest du an? Und er sagt ihm, 6 auf der Erde und einer im Himmel. Und genau das entnehmen wir, liebe Geschwister, wenn wir wollen, dass wir die Menschen von der Religion überzeugen, dann ist es in erster Hinsicht natürlich wichtig, dass dein Erscheinungsbild, dass dein Auftreten, dass dein Charakter, dass dein Benehmen eine Rolle spielt. Aber ebenfalls solltest du die Worte gekonnt auswählen, um versuchen, das Herz dieser Person zu erreichen. Denn wie man so schön sagt, das, was aus dem Herzen kommt, das gelangt auch wirklich zum Herz des anderen. So sagt er ihm, ja Hussein, wie viele Götter bietest du an? Und er antwortet ihm und er sagt ihm, ich bete 7 Götter an. 6 sind auf der Erde und einer ist im Himmel. Und so hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine sehr, sehr wichtige Frage gestellt, die ausschlaggebend war für seine Konvertierung. Und so hat er ihm gesagt, ja Hussein, yani in der Art und Weise, wenn du ganz, ganz stark um etwas bitten möchtest oder wenn du fürchterliche Angst vor etwas hast, welchen Gott betest du an? Und so sagt er ihm, dann bete ich den an, der im Himmel ist. Und dann ging es weiter, diese Aussage, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, yani ich werde dir 2 Bittgebete geben, dass du Erfolg suchst bei Allah subhanahu wa ta'ala in deinem Weltlichen und in deinem Akhirah, dass Allah dich festigt und dass Allah subhanahu wa ta'ala dich schützt vor dem Übel deiner eigenen Nefs. Und so hat Hussein yani das Glaubensbekenntnis gesprochen. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit angefangen hat, zum Tawhid aufzurufen, dann ist damit die Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in der Anbetung gemeint. Und das ist genau das, womit die Kuffar zur damaligen Zeit nicht zurechtgekommen sind. Indem sie auch in der sinngemäßen Übersetzung des Koran sagen, yani, hat er denn nun die ganzen Götter zu einem Gott gemacht? Yani, und sie haben sich über diese Angelegenheit gewundert. Yani, dieser Mohammed, der jetzt kommt, der hat yani, diese ganzen Götter, die wir angebetet haben, ja, egal wie viele es waren, der denkt sich, will der all diese Götter wirklich zu einem Gott machen? Und das ist genau das, womit sie ihr Problem gehabt haben. Das heißt, liebe Geschwister, das Wichtige ist, womit man die Menschen aufruft, wenn wir sagen, die Da'wah, dass wir sie aufrufen zu Allah subhanahu wa ta'ala, in der Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, in seiner Herrschaft in Rububiyya, aber auch in der Art und Weise des Uluhiyya, dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig spricht in seiner Anbetung. Und das ist genau das, was uns ebenfalls zeigt, die Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er uns gesagt hat, wenn das Kind anfängt zu sprechen, so bringt ihm La ilaha illallah bei. Das heißt, wenn das Kind anfängt zu sprechen, yani Baba, Mama oder wie auch immer, ja, dann sollte man versuchen, dem Kind La ilaha illallah beizubringen. Und yani, der Tawhid, wenn wir sehen, wie früh der eigentlich beginnt, yani in der Sunna ist es, dass du den Adhan rufst in das Ohr yani des Neugeborenen oder der Neugeborenen. Und all dies sehen wir, dass eigentlich sich alles komplett nur um den Tawhid zu Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Ja? Und das ist ebenfalls wichtig, liebe Geschwister. Dann stellt sich die Frage, jetzt haben wir erwähnt, mit was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen? Die Frage gilt es ebenfalls, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen? Und dann sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen hat im Geheimen. Und zwar 3 Jahre lang. Yani 3 Jahre lang war die Da'wah komplett nur im Geheimen. 3 Jahre lang war die Da'wah komplett nur im Geheimen. Und das zeigt uns ebenfalls eine Sache, liebe Geschwister, wenn wir sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat 3 Jahre lang die Da'wah im Geheimen gemacht, oder wenn wir uns komplett die Art und Weise der Da'wah des Propheten sallallahu alaihi wasallam anschauen, dann wird uns ebenfalls bewusst, dass es diese Art und Weise, dass es Stufe für Stufe, ja, oder wie der Sheikh gesagt hat, eins nach dem anderen, das Stück für Stück, dass alles nach vorne kommt. Das Problem von uns ist oft, dass wir zu voreilig sind. Genauso, dieses Buch ist jetzt der Sheikh dabei zu erläutern. Seit dem letzten Ramadan, eigentlich wie der Sheikh mir erzählt hat, war der Ursprungsgedanke, das nur in Ramadan, nur in dieser Zeit zu machen. Aber wir sehen, wie es die Zeit genommen hat, dass es immer mehr eine verschiedene Verzweigung gibt. Und der Muslim sollte nie zu voreilig sein. Es wird überliefert, es wird erzählt, dass ein Sheikh, der seinen Schülern 3 Jahre lang immer nur Aqida beigebracht hat. 3 Jahre lang war der Sheikh mit seinen Schülern und hat ihnen immer nur Aqida, immer nur die Glaubenslehre beigebracht. Aqida, so weiter und so fort. Da ist irgendwann ein Schüler zum Sheikh gegangen und hat ihm gesagt, ja Sheikh, denkst du nicht, es reicht nur so langsam? Ja? Ich schwöre dir beim Propheten, wir machen immer nur Aqida. Und dann hat der Sheikh ihm gesagt, guck mal, 3 Jahre lang, du bräuchtest noch 10 Jahre Aqida. 3 Jahre lang Aqida und dann kommst du und du schwörst mir beim Propheten. Obwohl der Prophet sagt, wer von euch schwört, der soll nur bei Allah subhanahu wa ta'ala schwören. Ja? Das heißt, der kommt und sagt, ich schwöre beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich schwöre beim Propheten, wir machen immer nur Aqida, was soll das? Ja? Und dann, deswegen, liebe Geschwister, sollten wir uns aneignen, dass wir nie zu voreilig sind. Ja, diese Vortragsreihe, wann nimmt ihr endlich mal ein Ende, ich will was anderes hören und so weiter und so fort, sondern dass wir immer geduldig bleiben und wer weiß, was noch alles kommt, was wir aus diesem Büchlein, inshallah, profitieren werden. Na.
طيب, بدأ دعوته بالتوحيد. السؤال الثاني, بمن بدأ دعوته؟ بمن بدأ دعوته؟ بدأ يدعو من أولا؟ قلنا 3 سنين الدعوة سرا. طيب النبي بدأ الدعوة بمن؟ بدأ بالأقرب فالأقرب. فأول من دعا زوجته رضي الله عنها, أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وهي أول من دخل الإسلام وآمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام عندما نزل من الغار فازعا مضطربا, زملوني زملوني, دثروني. أوكي نخ زملوني دثروني, هيئت له الفراش, غطت رسول الله لما قام من نومه, بدأ يقص عليها ما رأى في الغار. قالت يا محمد إن ربك لن يخزيك أبدا, إنك تصدق الحديث وتكري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر, فلن يخزيك ربك أبدا. الله أكبر, شوف المناقب الجميلة أوي دي. إنك تصدق الحديث الصادق في معية الله تعالى, فلن يخزيه الله أبدا. كلما كنت صادقا مع ربك وفقك الله وهداك لكل خير. الصدق كانت صفة النبي محمد لدرجة أن هذه الصفة غلبت على اسمه صلى الله عليه وسلم, فكان يلقب بالصادق الأمين. تخيل, قل من يقول له يا محمد قبل الإسلام, إذا مر بطريق دعوه بالصادق الأمين, الصادق الأمين. فغلبت صفته على اسمه. إمتى يا إخوة؟ صفاتنا وأخلاقنا تغلب أسماءنا ونعرف بالصفات الطيبات. هكذا كان رسول الله, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنك تصدق الحديث وتصل الرحم, كان وصولا لرحمه صلى الله عليه وسلم, وتكرم الضيف, أي تكرم الضيف, تكرم الضيف, وتعين على نوائب الدهر, أي إنسان يأتيك في حاجة تقضيها له. أي إنسان مبتلى أو عنده مصيبة أو نقمة أو يأتيك يا محمد تعينه وتيسر عليه. الله أكبر. طب الصفات الجميلة دي صاحبها لن يخزيه الله أبدا. أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفة فعرض عليه ما رأى، فأخبره أن الذي جاءك يا محمد هو الناموس، أي الوحي، جبريل عليه السلام الذي كان يأتي الأنبياء من قبلك، وسوف تكون نبي آخر الزمان، واعلم أن قومك سيخرجوك. الله أكبر. من بداية الدعوة المعالم واضحة، هتطرد من مكة وهتخرج من مكة. قال له النبي أو مخرجي هم، كيف يخرجوني من بلدي ومن أحب البلاد إلي وإلى ربي جل جلاله؟ قال له ورقة: ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. سنة. ولئن كنت فيها جزعا، يعني كنت شباب كده وعندي قوة، لأنصرنك. وبهذه دخل الإسلام، دخل الإسلام. يبقى أول من دخل الإسلام خديجة، تبعها من؟ ابن عمها ورقة بن نوف. فالنبي بدأ بالأقرب، يبقى بدأ بزوجاته رضي الله عنها، ثم بابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي كان يربى في بيت النبي، لأن أبا طالب كان ذا عيال، عنده عيال كثيرة، وكان فقيرا. فالنبي قبل الرسالة أشار على عمه حمزة أو العباس أن يأخذ كل منهما أحد أبناء أبي طالب ليربية، لرفع الحرج عن أبي طالب. فالنبي أخذ من؟ علي بن أبي طالب. فعلي كان يربى في بيت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدعاه النبي للإسلام فدخل الإسلام. طبعا في الروايات أنه رأى النبي وخديجة يصليان، كان غلاما في الثامنة من عمره أو قيل في العاشرة، فقال: يا محمد ماذا تفعلان؟ قال: يا علي إنها الصلاة، فأنا نبي آخر الزمان، أرسلني ربي بكذا وكذا. فعرض عليه الإسلام فقال: أيوة أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ودخل الإسلام. فكان أول من
هذه في الرؤية لا حقيقة.
فكان يربى في بيت النبي، لما عرض عليه النبي الإسلام عندما رأى النبي يصلي مع خديجة، لأن كما تعلمون كان في بداية الدعوة في صلاة، ولكن كان صلاة في الصباح وصلاة آخر النهار، صلاة الغداء وصلاة العشي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداء والعشي يريدون وجهه. فكان في صلاة ركعتين في الصبح أول النهار وركعتين في بداية الليل فقط، دي كانت بداية الصلاة. فدي البداية، بدأ بالأقرب فالأقرب، وبعد كده بدأ بصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أقرب الناس له وأحب الناس إلى قلبه، إنه رفيق دربه، رفيق دربه رضي الله عنه وأرضاه. فعرض النبي على الإسلام، أبو بكر ما تردد وما تلكأ، وبعدين ده كان تاجرا مشهورا، والتاجر دايما يكون حريص على المال وعلى التجارة، أي عقبة ممكن تضره يبعد عنها. ده الآن هيدخل دينا جديدا، يعني ربما يتعرض لعداء قومه، عبدة الأصنام، ربما يتعرض لكساد تجارته وهلاك أمواله، ولكنه الإيمان والصدق يا إخوة. ما أن عارض النبي عليه الإسلام إلا ودخل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. يبقى هو عندي البداية والأقرب فالأقرب، الزوجة، ابن العم، الصاحب. بدأ الصاحب يدعو سرا، فجاء للنبي بستة من خيرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، منهم عثمان بن عفان، من دعاه الصديق وأتى به للنبي فأعلن إسلامه. الله أكبر. ثم من؟ عبد الرحمن بن عوف، وكان يسمى عبد عمرو قبل الإسلام، دعاه الصديق فآمن وأتى النبي ليعلن إسلامه فسأله النبي ما اسمك قال عبد عمرو قال بل أنت عبد الرحمن أنت عبد الرحمن لأن العبودية لا تكون إلا لله فيش حاجة اسمها عبد المخلوق فغير النبي اسمه كان ابن عوف يقول فكان هذا أحب الأسماء إلي فأصبح يسمى عبد الرحمن ابن عوف وده من ضمن الذين أتى بهم الصديق رضي الله عنه أرضاه وغيرهم كثير وبدأ النبي يدعو سرا لمدة 3 سنين والدعوة دي يا إخوة المنهج ده هو منهج كافة الأنبياء والمصلحين لما تقرأ مثلا في سورة غافر في الآية رقم 28 قال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله يبقى كان بيكتب إيمانه ليه إنه في بداية الدعوة فلابد أن تكون سرا يكتم الإيمان حتى يكون هناك أعوان وأنصار فلابد أن يتمهل الفتية أصحاب الكهف في سورة الكهف لما فروا بدينهم وتركوا قومه ودخلوا إلى الكهف وناموا هذه الفترة الطويلة بأمر الله حوالي 309 سنة وبعد كده لما أيقظهم الرب جل جلاله لما تشاوروا فيما بينهم وأرسلوا أحدهم ليأتي بالطعام ماذا قالوا له اسمع كده في سورة الكهف يقولون وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا فالمستضعف يتخفى المستضعف يتعلم منهج النبوة يتعلم منهج الأنبياء واضح طبعا دي مش محتاجة تعليق ده المنهج مستضعف اصبر حتى تتقوى وحتى يمنحك الله القدرة على نصرة الدين طالما أنت في مرحلة استضعاف يا مرحلة صبر مش مرحلة عنطريات فارغة تؤدي إلى ضياع مقدرات الأمة ودي القضايا الخطيرة جدا لا ينبغي أن يفهمها طالب العلم فكان في حاجة اسمها مراحل استضعاف محتاجة المنهج منهج يحفظ للأمة عزها وخيراتها منهج يحفظ للأمة تربية الأبناء منهج يحفظ للأمة إعداد من أجل الأعداء ده المنهج ما هيش عنتريات فارغة وتؤدي إلى هلاك الأمة واللي احنا عايشينه اليوم خير شاهد على ما نقول خير شاهد على أن من خالف المنهج ذل وضل وانحرف وانكسر ومن اتبع المنهج أعزه الله هو النبي 3 سنين سر وده اللي أشرنا لأكثر من مرة حتى لما تقرأ كده قصة موسى مع الخضر والأعذار الثلاثة وكان من بينها قصة السفينة والتي خرقها الخضر كسرها يعني كسرها ليه؟ لأن أصحابها مساكين يعني مستضعفين يعني غلابة ما عندهمش يا عم الشيخ مساكين وعندهم مركب أيوة مركب ومسكين لأنه يدوب يدخل الكوت يا ما ناس عندهم ممكن يكون عنده سيارة ومسكين مش عارف يحط لها البنزين ماشي كده مسكين فالجماعة دول مساكين في ملك ظالم في الطريق ظالم متجبر يعني عنده القوة وعنده الجند وأي مركب تعجبه ياخدها والمراكب كتيرة في أمتنا كلها انكسرت واتخذت يا رب سلم الخضر كسرها ليه؟ موسى أنكر عليه قال له أخرقتها لتغرق أهلها. يا الله. طب لما الخضر بين له في آخر القصة قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراء في لغة العرب تيجي للضدين، يعني تيجي للأمام وللخلف. وراء هنا بمعنى أمامهم، يعني في الطريق اللي هم ماشيين فيه ده في ملك ظالم، لو شاف المركب الحلوة دي هيعمل فيها إيه؟ هياخدها يغتصبها منهم ويمكن يسجنهم أو يقتلهم، واضح؟ لكن لو لقاها كده معيبة مكسور منها لوحين ثلاثة هياخد يعمل بيها ايه؟ وعايز حاجة حلوة. ما في ناس كده ما تخش غير الحلو. هتاخد المكسور اللي خلقها له ماشي كده، وبعد ما نعدي نبقى نصلح تاني اللوح اللي كسرناه. ده المنهج يا اخو. يبقى النبي لما سلك هذا المنهج بيعلم الأمة منهج الأنبياء، بيعلم الأمة الصبر. الآن في مرحلة استضعاف، في بداية دعوة محتاجة الرفق الصبر الكف اليد، وده اللي حصل. كم سنة؟ 3 سنين، مفيش استعجال. طيب، فبدأ بالأقرب ثم الأقرب ثم الأقرب، وهكذا ربنا من على سيدنا النبي بصحابي اسمه الأرقم ابن أبي الأرقم، شاب كان عمره في الزمن ده 17 سنة ويتحمل عبء دعوة، يا الله، ويفتح داره لتكون أول مدرسة في الإسلام، دار الأرقم ابن أبي الأرقم. عنده كم سنة؟ 17 سنة. شوف الرجال بقى، شوف صناعة الرجال، 17 سنة ويعلم عواقب استضافة النبي عنده في بيته، يعلم عواقب ان اللي دخل الاسلام بيجي يتعلم عنده في البيت سرا، يا الله. لكنها عزة المسلم، قيامه بالمسؤولية والدور المحتم عليه. دخل بلال الاسلام، ودخل صهيب الاسلام، ومصعب بن عمير الاسلام، الجماعة دول كلهم اتربوا في دار الارقم. عمر دخل الاسلام وتربى في دار الارقم، علي في دار الأرقم، سل بتاع عثمان في دار الأرقم، الصديق في دار الأرقم. الله أكبر. ذاك الجيل اللي تربى في هذه المرحلة الصعبة قوي، وهي مرحلة الدعوة سرا، هو الجيل اللي حمل الإسلام على عنقه. الخلفاء الأربعة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اتربوا فين؟ في دار الأرقم. أول سفير للإسلام هيئ المدينة لاستقبال النبي، حتى عندما قدم رسول المدينة مهاجرا كان كل بيت في المدينة دخلوا الإسلام بفضل الله أولا ثم حكمة الداعية الأول. أول سفير للإسلام مصعب ابن عمير، اتعلم فين؟ في دار الأرقم. في دار الأرقم أول مؤذن في الإسلام من؟ بلال بن رباح، اتعلم فين؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. أول من ضحى بكل ما يملك نصرة لدينه وهجرة إلى الله ورسوله صهيب الرومي، اتربى في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. أول شهيد أو أول شهيد في الإسلام، أول شهيد عمار ياسر أبو عمار رضي الله عنهما، وأول شهيدة سمية أم عمار، اتربوا فين؟ في مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم. اتربوا في مرحلة الضيق، في مرحلة الصبر، في مرحلة الإصرار بالدعوة، تربية. علشان كده تلاحظ عند الضيق يكثر طلاب العلم، وعند السعة يزهدوا في العلم. يا الله، يعني يكون في ضيق وتضييق، كله عايز يتعلم ويتخفى ويروح ويجي، لما تتفتح ما تلاقيش حد، ما تلاقيش حد إلا القليلين، إلا القليلين. سنن. فدايما فترات الضيق بتبني الرجال، فترات الشدة بتبني الرجال. فالنبي بنى في 3 سنين جيلا فريدا في مرحلة الدعوة سرا واستمرت هذه المرحلة 3 سنين حتى نزل قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الآية عشان عبد الكريم يترجمها هنجيبها لكم كده رقمها في سورة الحجر 94 سورة الحجر 94 فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين بالآية دي هتبدأ المرحلة الثالثة في التبرد الدعوي الآية دي محتاجة الوقفة ووقفتين وأكثر والمقام ضاق وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا فإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاءها نقف مع هذه المرحلة وهي مرحلة النقلة من مرحلة الإصرار الدعوي إلى الجهر بالدعوة والجهر بالتوحيد ومواجهة قريش وصناديد الكفر في مكة فانتظرونا إن قدر البقاء وكان اللقاء
Liebe Geschwister, nachdem wir, und das ist inshallah der letzte Part des Vortrages, nachdem wir erwähnt haben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen hat, und wir ebenfalls erwähnt haben, mit was der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen hat, ist es jetzt natürlich zu wissen, interessant zu wissen, mit wem der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen hat. Yani, nochmal, liebe Geschwister, zur Auffrischung, weil ich weiß, wenn der arabische Part kommt, da geht meistens vieles verloren, was vom Deutschen war, da war. Wir haben gesagt, yani, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit der Da'wa im Geheimen angefangen. Wir haben gesagt, die Da'wa im Verborgenen. Wir haben ebenfalls erwähnt, yani, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Da'wa vollzogen hat. Jetzt erwähnen wir in diesem letzten Part, mit wem der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Da'wa begonnen hat. Man sollte wissen, liebe Geschwister, und dazu holen wir etwas weiter aus, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bevor er überhaupt mit dieser Botschaft gekommen ist, war der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekannt unter den Menschen. Yani, er war so weit bekannt und das hat jeder von uns schon in zig Vorträgen gehört. Aber es ist wichtig, dass wir uns das so kurz vor Augen halten, dass wir uns versuchen, mit dieser Stellung zu vergleichen. Natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm eine besondere Stellung gegeben, aber einfach nur mal, um zu schauen, wie wir so dastehen unter den Menschen. Ja, nee, es wird gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war so weit und so gut bekannt unter den Menschen, dass sie ihn mehr mit seinem Spitznamen als ihn mit seinem eigentlichen Namen gerufen haben. Ja, nee, es haben ihn mehr Leute gerufen, der Wahrhaftige, der Glaubwürdige, als dass sie gesagt haben, beispielsweise, das ist Mohammed. Ja, nee, stell dir jetzt beispielsweise vor, ja, nee, ein Bruder XY, ja, der steht da vorne, sein eigentlicher Name ist Mohammed, ich sage jetzt nur mal als Beispiel, oder sein eigentlicher Name ist Mustafa oder wie auch immer. Und die Leute, ja, nee, gehen so weit, dass sie nicht sagen, ja, nee, beispielsweise, guck mal, da vorne steht Mustafa, sondern sagen, guck mal, da vorne, das ist der Wahrhaftige oder das ist der Glaubwürdige. Das ist wichtig, dass wir für uns jetzt nur wissen, natürlich, niemand von uns ist so bekannt. Wir brauchen uns nichts vorzumachen, nicht, dass der eine jetzt denkt, okay, das bin jetzt ich bin damit gemeint, ja, sondern allgemein, niemand von uns hat Janine. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir wissen, mit was sind wir denn unter den Menschen bekannt? Sind wir für die guten Charaktereigenschaften bekannt oder sind wir dafür bekannt, dass wir sagen, guck mal, der Lügner, da vorne steht er schon wieder, ja, der Schwätzer. Ja, deswegen ist wichtig, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der war so weit unter den Menschen bekannt, dass sie ihn der Glaubwürdige, der Wahrhaftige gerufen haben, mehr als sie ihn Mohammed gerufen haben. Und wir kommen nun zur ersten Offenbarung, die er bekommen hat. Ihr kennt die Situation in vielen Vorträgen bestimmt schon, der jeder einzelne von uns gehört, wie er nach Hause kam zu Khadija und deckt mich zu und so weiter und so fort. Und nachdem er Khadija radiallahu anha von dieser Botschaft erzählt hat, hat sie ihm gesagt, in der sinngemäßen Übersetzung, es ist nicht bewunderlich. Es ist nicht bewunderlich. Es ist nicht, wie wir sagen würden, das ist nichts Außergewöhnliches. Und damit ist nicht diese Botschaft gemeint. Nicht, dass jemand meint, Khadija radiallahu anha hat gesagt, diese Botschaft ist nichts Außergewöhnliches. Sondern sie wollte ihm damit näher bringen, Muhammad, Allah wird dich schon nicht im Stich lassen. Du bist derjenige, der bekannt ist als der Glaubwürdige, der Wahrhaftige. Du stehst stets im Kontakt, du pflegst deine Verwandtschaftsbande.
wenn ein Gast zu dir kommt, dann ehrst du ihn und du bist bestrebt darin, die Angelegenheiten der Menschen zu erledigen. Und damit wollte ich ihm sagen, Allah subhanahu wa ta'ala will dich nicht im Stich lassen. Und somit hat sie an diese Botschaft geglaubt. Guck dir diese rechtschaffene Ehefrau an. Nein, er kommt zu ihr mit so einer Sache und sie direkt erwidert sie ihm diese guten Dinge. Du ehrst den Gast, du erledigst die Sachen der Menschen. Du bist bekannt als der Glaubwürdige. Deine Verwandtschaftsbande pflegst du. Kein Wunder, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich schon nicht im Stich lassen. Und so war die erste, wir haben gesagt, dieser Abschnitt dreht sich darum, mit wem er die Dauer angefangen hat. Also die erste Person, mit der er angefangen hat, ist Khadija radiallahu anha. Khadija radiallahu anha bringt den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu ihrem Cousin, zu Waraqa ibn
Naufal.
Waraqa ibn Naufal. Sie bringt ihn zu ihrem Cousin, yani von Khadija der Cousin. Sie geht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu ihm und er sagt ihm, yani, O Muhammad, das sind wahrlich die Zeiten, die Zeichen der Offenbarung. Und glaube mir, du wirst bekämpft und du wirst vertrieben. Und wenn ich fit wäre, so hätte ich dich wahrlich verteidigt. Und die Gelehrten sagen, mit diesem Satz hat er ebenfalls den Islam angenommen. Wenn ich fit wäre, hätte ich dich wahrlich verteidigt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, wie ich werde vertrieben aus dieser geliebten Ortschaft, die ich so sehr liebe, und hat ihm gesagt, auch das ist mit all denen vor dir passiert. Ja, das sind Zeichen der Offenbarung, du bist der letzte Gesandte und du wirst bekämpft und du wirst vertrieben. Und wäre ich wahrlich in einem fitten Zustand, so hätte ich dich verteidigt. Das war die zweite Person, Waraqa ibn Naufal, der ebenfalls den Islam angenommen hat. Die dritte Person war wer? War Ali ibn Abi Talib. Ali radiallahu anhu wurde erzogen bzw. ist aufgewachsen im Hause des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Yani Abu Talib war bekannt dafür, der hatte Mashallah, yani der hatte viele Nachkommen, sehr, sehr viele Nachkommen, aber er war arm. Und so war es so gewesen, dass die verschiedenen Kinder zu verschiedenen Familien, dass sie dort yani aufgewachsen. Und Ali radiallahu anhu war im Hause des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und so hat Ali radiallahu anhu gesehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Khadija beten. Und natürlich nicht, dass der eine sagt, was ist das denn jetzt für ein Widerspruch? Das Gebet wurde erst noch bei der Nacht- und Himmelreise verpflichtet. Es war auch vorher so gewesen, dass sie gebetet haben. Es gab allerdings zwei Gebete, jeweils zwei Rakat, einmal am Tag, am Morgen und einmal am Abend. So war die dritte Person Ali radiallahu anhu. Die vierte Person war Abu Bakr as-Siddiq. Yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm davon erzählt. Und das ist ebenfalls bewunderlich. Abu Bakr radiallahu anhu, yani es wird gesagt, yani diese Freundschaft, die zwischen ihnen war, das war eine sehr, 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 sehr starke Freundschaft. Abu Bakr radiallahu anhu hat direkt den Islam angenommen. Und die Gelehrten sagen, yani wenn wir uns die Biografie von Abu Bakr radiallahu anhu anschauen, dann sagen sie, Abu Bakr radiallahu anhu war zu dieser Zeit ein sehr, sehr reicher Händler. Und wir kennen das oft auch von unserem Leben, jemand, der vielleicht ein reicher Händler ist und er macht vielleicht einen Schritt, der ihm ein Risiko bringen könnte in seinem Geschäft. Ja, beispielsweise du hast Hausmeister-Service oder wie auch immer und du machst verschiedene Reinigungsarbeiten und dann weißt du aber, wenn ich das und das mache, dann wird mir mein Geschäft schaden. Ja, und dann ist derjenige, der ist dann oft so ein bisschen yani in einer passiven Stellung. Er geht nicht direkt darauf ein. Aber Abu Bakr radiallahu anhu ist direkt darauf eingegangen, ohne nachzudenken, yani mein Handel und so weiter und so fort. Abu Bakr radiallahu anhu hat mit der Da'wah begonnen und ist direkt mit 6 Personen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen. Unter ihnen war Uthman radiallahu anhu und Abdurrahman ibn Auf. Ja, Abdurrahman ibn Auf, er hieß vorher yani, Abd Amr. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, wie ist dein Name, und er sagte ihm Abd Amr, so hat er gesagt, du bist Abdurrahman, denn es gebührt sich nicht, dass man Diener von jemand anderem ist. Das, was wir daraus entnehmen, liebe Geschwister, ist, dass diese Da'wah 3 Jahre lang war sie komplett im Geheimen. Aufgrund der Schwäche. Und deswegen entnehmen auch die Gelehrten aus der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in Zeiten, in denen man diese gewisse Schwäche hat, wie auch heute die Umma in einer gewissen Schwäche ist, dann sollte man im Geheimen agieren. Damit ist nicht die Dauer gemeint zu Allah subhanahu wa ta'ala, sondern damit sind andere Dinge, unter anderem auch politische Aspekte gemeint. Dass man versuchen sollte, sich zuerst mal zu sammeln, ja, bevor man hier, ihr wisst, den großen Aufstand verübt. Ja, nee, das ist jetzt nicht Thema dieses Vortrages, aber wir entnehmen daraus, die Umma war in einer gewissen Schwäche, war in einer gewissen Situation der Schwäche, und deswegen war die Dauer des Propheten sallallahu alaihi wasallam 3 Jahre lang im Geheimen. Bis während diesen drei Jahren Allah subhanahu wa ta'ala, und dies war ein wichtiger Schritt in der Da'wah und in der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bis Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam seine Wohnung aufgemacht hat für die Da'wah. Liebe Geschwister, kurz nur yani die letzten Minuten Konzentration, bevor wir inshallah mit dem Vortrag beenden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft früher, wenn man bei den Predigten oder bei den Unterrichten gehört hat, yani Arqam ibn Abi Al-Arqam hat seine Wohnung aufgemacht für die Da'wah und die Leute waren da drin in der Da'wah. Ich persönlich bin immer früher davon ausgegangen, das war so jemand, yani, wie man heute sagen würde, der hat einen Rücken. Ja, der hat yani Rückhalt. Der hat Rückgrat. Der ist, yani, und man dachte immer, der wäre so yani schon älteren Kalibers, jemand, der sich yani diesen Schritt traut. Weil du musst ja wissen, wenn du deine Wohnung öffnest für die Da'wah, derjenige, der seine Wohnung öffnet für die Da'wah, wie jetzt in diesem Fall Arqam ibn Abi Al-Arqam, der war sich darüber im Klaren, ich werde noch mehr bekämpft. Yani, wenn diejenigen, die daran glauben, bekämpft werden, was ist mit demjenigen, der ihnen Unterschlupf gewährt? Was mit demjenigen, der seine Wohnung dafür yani zur Verfügung stellt? Liebe Geschwister, Arqam ibn Abi Al-Arqam war zu dieser Zeit 17 Jahre alt. Yani, gut, natürlich ist das auch so, die Leute früher, die waren natürlich auch früher. Aber trotzdem, wenn wir uns heute jetzt überlegen, yani ein 17-Jähriger geht diesen Schritt ein. Yani ein 17-Jähriger, liebe Geschwister. Und das ist genau das, wenn man zwischen Männlichkeit und Männern unterscheidet. Ja, das ist genau der Fall, wenn wir zwischen Männlichkeit und Männern unterscheiden. Das ist Arqam ibn Abi Al-Arqam mit 17 Jahren, obwohl er sich, yani nicht, dass du denkst, ah, das war ein Überraschungseffekt, der hat nicht gewusst, was auf ihn zukommt und so weiter und so fort. Der war sich ganz sicher im Klaren, das, was passieren wird und dass ich meine Wohnung zur Verfügung stelle und so weiter und so fort, das wird ein gewaltiges Nachspiel haben. Aber trotzdem hat er es gemacht mit sage und schreibe 17 Jahren. Ja, nee, wir gehen auf die 30 zu, wir sind Kinder, aber mit 17 Jahren, subhanallah, ja, nee, das musst du dir mal vorstellen, was muss das für eine Persönlichkeit sein? Und guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Wohnung so sehr genutzt, yani, dass die goldene Generation des Islam wurde in der Wohnung von Arqam ibn Abi Al-Arqam erzogen. Guck mal, die ganzen rechtgeleiteten Khalifen, ja, wie Abu Bakr, wie Umar, wie Uthman, wie Ali, ja, wie yani das jetzt zu den Khalifen, aber weiterhin, wie Mus'ab ibn Umair, wie Bilal, wie Sumayya, wie Yasir, yani alle diese waren erzogen, yani wurden gelehrt im Hause von Arqam ibn Abi Al-Arqam. Yani die ganze goldene Generation, Mus'ab ibn Umair, der erste Botschafter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja, Bilal, der Muaddin sozusagen, Sumayya und Yasir, diejenigen, die ersten Märtyrer im Islam, die ersten, die für diese Botschaft gestorben sind, all diese liebe Geschwister sind erzogen worden und haben gelernt im Hause von Arqam ibn Abi Al-Arqam. Und dann kommen wir zum nächsten Teil der Da'wah und der basiert auf Surat Al-Hijr, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in Vers Nummer 94, wo Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagt, so verkünde denn laut, was dir befohlen wird und wende dich von den Götzendienern ab. Das heißt, hier kam der Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, die Da'wah offenkundigen zu machen, und das wird bi'idhnillahi ta'ala Bestandteil unserer nächsten Unterrichte sein.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.